Ich habe letztens an einen Sketch gedacht von Dieter Hallervorden, dann geht er auf die Bank und will sein Geld sehen und der Bankangestellte, der schaut ihn ganz komisch an und sagt, na ihr Geld, das kann ich Ihnen nicht zeigen, das arbeitet doch, und Dieter Hallervorden ist überrascht, wieso sein Geld arbeitet und warum er das nicht mal sehen kann und wann das denn Feierabend hat und so weiter. Ein schöner Sketch, der in den 70ern lustig war und jetzt wieder Aktualität hat, wenn wir nach Griechenland schauen, denn da können wir einen schleichenden Bankrun erleben, und das ist das, wenn dann Leute ihr Geld sehen oder eben haben wollen. Mit Sorge beobachtet das auch Helge Peukert, ein kritischer Ökonom und Professor an der Universität zu Erfurt. Schönen guten Tag, Herr Peukert.
Ja, schönen guten Morgen.
Was wir jetzt erleben, ist das ein schleichender Bankrun, also dass alle Leute ihr Geld abheben, denn 80 Milliarden ist ja nicht gerade im Pappenstiel.
Ja, der Bankrun, der schleicht nicht nur, sondern der nimmt so langsam Tempo auf. Wir haben das in Griechenland seit Monaten, wenn nicht seit Jahren. Dort hat zuerst die Oberschicht ihr Geld in Sicherheit gebracht, hat sich Immobilien und so weiter zugelegt. Als die europäischen Politiker groß diskutiert haben, hatten sie schön Zeit dazu. Der kleine Mann hat das dann auch gemerkt und sortiert jetzt auch schon die Geldscheine, je nachdem, ob da ein griechisches Y bzw. V für Spanien drauf ist oder eine andere Abkürzung, falls es mal zu Kapitalverkehrskontrollen dann im Endstadium kommen sollte. In Spanien ist allein im ersten Quartal dieses Jahres sind 100 Milliarden abgezogen worden, und so kommt es eben zu immer größeren Ungleichgewichten, die sich für die Bundesrepublik über die Target-2-Konten vermittelt über die Bundesbank eben dann als einen immer größeren Risikoberg darstellen. Und der gute Didi hat natürlich insofern einen guten Punkt getroffen, als ja praktisch die Menschen glauben, dass ihr Geld auch in Deutschland auf der Bank sicher sei und sie über die Einlagensicherung geschützt wären. Das ist aber leider ein großer Irrtum.
Das ist ein großer Irrtum. Nochmal, bevor wir dazu kommen, denn das ja auch nochmal interessant ist, dass die Griechen jetzt wirklich die Geldscheine sortieren. Man kann also die Banknoten, die Scheine tatsächlich unterscheiden, ob sie von der griechischen Notenbank gedruckt worden sind oder von der deutschen?
Ja, das kann man.
Und das heißt, bei so einer Umtauschaktion wären dann die deutschen Euros dann anders bewertet oder?
Ja, die könnte man dann im Portemonnaie oder sonst wie, die könnte man dann anderswo unterbringen. Und die mit dem griechischen Zeichen eben nicht. Das heißt, Euro ist nicht mehr gleich Euro.
Das ist ja schon, scheint ja schon länger so zu sein, aber wir können das ja selbst gar nicht unterscheiden. Wie ist denn nun die Situation in Griechenland, bevor wir mal dazu kommen, ob das Geld auch bei uns sicher ist? Wir haben ja eine direkte Verbindung, Freunde, Verwandte in Griechenland. Ist es da so schlimm, wie man es so hört, dass tatsächlich die Infrastruktur am Bröckeln ist?
Ja, das ist mit Sicherheit richtig. Also es gibt zum Beispiel kein Kindergeld mehr für behinderte Familien. Wenn ein Lehrer früher 1200 Euro verdient hat, kriegt er jetzt noch 600. Alle, die fixe Gehaltszettel haben, sind hier die Gelackmeierten. Die Mehrwertsteuer wurde von 19% auf 23% erhöht, was auch nicht gerade das Sinken der Preise befördert hat, was man ja erhofft hat. Jugendliche arbeiten, wenn sie überhaupt Arbeit haben, 50% gehören nicht dazu, kriegen 3 Euro die Stunde. Es gibt kein Arbeitsrecht mehr, Tarifverträge kann man vergessen. Die Schwarzarbeit grassiert dann natürlich, ja, wenn jemand bei der Olivenernte tätig ist und dort 8 Stunden arbeitet, kriegt er insgesamt 20 Euro dafür. Im Gesundheitswesen sieht es so aus, dass man da ein neues System eingeführt hat. Die privaten Ärzte sollten hier einsteigen in dieses System. Sie kriegen da pro Patient 5 Euro. Das machen die nicht. Deswegen muss man so zum Arzt gehen, zu einem in Anführungsstrichen freien Arzt. Und der sagt, bevor ich jetzt überhaupt mich rühre, legen Sie bitte 50 bis 70 Euro auf den Tisch. Und ich könnte die Liste jetzt fortsetzen. Im Winter war es so, dass also beispielsweise Bekannte oben im Norden Griechenlands waren, da ist teilweise recht kalt und die Leute heizen nicht, weil sie eben kein Geld dafür haben.
So schaut's aus. Das sieht wirklich schlecht aus. Dabei helfen wir doch den armen Griechen. Das ist doch das, was auch medial transportiert wird, dass wir doch so viele Milliarden den Griechen geben, aber es sind eben nicht die Griechen, oder?
Ja, wir würden den Griechen nur helfen, wenn wir das Europafußballspiel jetzt verlieren würden. Das Geld, was nach Griechenland fließt, das sind ja immerhin wieder 130 Milliarden. Die Schatulle wurde ja weit aufgemacht. Dieses Geld geht ja sofort in den Schuldendienst. Das heißt also, die Griechen sehen das gar nicht.
Die Schuldendienst bedeutet, dass das, was sich die griechische Regierung geborgt hat,
in der Vergangenheit,
das wird dann, Schuldendienst heißt, man muss die Zinsen zahlen. Oftmals ist ja gar keine Tilgung.
Ganz genau. Und es wurde ja eine sogenannte Umschuldung veranstaltet. Das war ja eher so eine Art Theatervorstellung im Großen und Ganzen, weil die Griechen ja 360 Milliarden Schulden hatten. Dann ist das meiste ja schon der Öffentlichkeit aufs Auge gedrückt oder auf die Backe gedrückt worden. Da sind noch 200 Milliarden dann übrig geblieben. Davon entfallen ungefähr 80 Milliarden auf griechische Banken und griechische Sozialversicherung. Die können wir dann auch abziehen. Es sind also 120 Milliarden. Das heißt, die Umschuldung real hat 60 Milliarden ungefähr betragen. Deutschland war da auch beteiligt mit. Leider waren es hier nicht Privatgläubiger, also private Banken, sondern in erster Linie die Bad Bank der Hypo Real Estate und der deutsche Fiskus ist indirekt mit 10 Milliarden dran beteiligt. Das hat dazu, und das war dann so, dass ja dann aus dem EFSF diese 930 Milliarden nach der Umschuldung freigegeben wurden. Und davon gingen dann ungefähr 40 Milliarden sofort an die ansonsten unmittelbar kollabierenden griechischen Institute, die ansonsten sofort hätten dicht machen können.
Das heißt, es war ein großes Bankenrettungsprogramm und kein Rettungsprogramm für die armen Griechen, also für die Bevölkerung?
Ja, so würde ich das mal sehen, ja.
Aber wo liegt denn das Interesse an der zum Beispiel der Bundesregierung genau daran, auf der einen Seite den Sparzwang durchsetzen zu wollen und auf der anderen Seite die griechischen Banken zu retten?
Ja, weil wir heutzutage ein international sehr eng verzahntes System haben. Und im Falle Griechenlands ist sowieso nicht zu holen, weil das praktisch, es gab da überhaupt kein reguläres Bankensystem mehr gibt, ohne die permanenten Hilfszahlungen jetzt auch, die dazukommen, die nicht so auftauchen in der Öffentlichkeit, über die griechische Nationalbank und vermittelt über die EZB, ja, sogenannte ELAs. Also Emergency Liquidity Assistance wäre da sowieso schon der Laden dicht. Man hat halt Angst vor so Spillovers, also vor so Ansteckungseffekten. Und die sind in Spanien schon relevanter. Ja? Man geht eben davon aus, dass wenn ein Land sich hier mal verabschiedet und zur nationalen Währung zurückgeht oder dem Bankrott und die Insolvenz, die ja tatsächlich vorliegt, auch eingesteht, ja, dass in dem Moment das eben Auswirkungen auf andere Länder hat und angesichts der Binnenmarktfreiheit in der EU, Kapitalverkehrsfreiheit, hängt dann alles mit allem zusammen. Und man weiß nicht, ob einem dann der Schuldiger oder der Gläubiger mehr leid tun sollte.
Mhm. So ist das eben. Nun, wie groß und wie berechtigt schätzen Sie denn die Nervosität ein? Also Angela Merkel soll ja auf dem Boden geblieben sein. Also das heißt, sie ist eben nicht geflogen, sondern hat abgewartet, wie die Börsen reagieren, jetzt auch in Japan, und das Wahlergebnis abgewartet, um dann möglicherweise eine Erklärung abzugeben, dass die deutschen Sparkonten sicher sind. Und wie schätzen Sie das ein? Stand das wirklich auf Messers Schneide? Hat das Wahlergebnis tatsächlich einen Einfluss auf die Börsen, auf die Märkte und auf die Situation, auf die Ökonomie?
Ja, das ist so das übliche ökonomische Ratespiel. Man weiß es nicht. Es gibt da mehrere Gleichgewichtsmöglichkeiten. Ja. Es ist ja so, dass alles unternommen wurde, sowohl von der EU als auch vom IWF, Frau Lagarde, aber auch in Griechenland. Ich denke da zum Beispiel an die im Staatsbesitz befindlichen Fernsehanstalten, die also den Herrn Samaras zu Wort kommen ließen ohne Ende und die Syriza da in 2-Minuten-Häppchen abgefertigt hat. Das heißt, es gab, und dann natürlich die Unterstützung für Samaras, der ja gesagt hat, ich werde die Spitzensteuersätze senken. Da hat er natürlich von der reichen griechischen Oberschicht, hat er da natürlich auch Wahlkampfunterstützung bekommen. Ja. Da gab es eine konzertierte europäische Aktion, um hier eben den wunden Punkt dieser ganzen Rettungsprogramme, den die Syriza und Herr Tsipras offenkundig gemacht haben, dass nämlich hier eine soziale Unwucht elementaren Ausmaßes vorliegt, dass das unterdrückt wurde, ja.
Also Sie sind jetzt so weit gegangen, dass Sie gesagt haben, es ist sogar eine Manipulation. Jetzt im medialen Sinne, oder was ist da manipuliert worden? Die Menschen?
Ja, man hat Druck gemacht, und wenn man heute die Zeitungen liest, dann sieht man ja, Europa und der Euro haben gewonnen, ja. Der Herr Tsipras wollte den Euro überhaupt nicht abschaffen. Man sagt ja, er wollte ja neu verhandeln. Und da hat er ja im Grunde auch recht. Interessant ist, dass Samaras, in Deutschland ist das nicht so bekannt geworden, weil, aber wenn man sich das griechische Fernsehen anguckt, da wurde er ja extensiv, durfte er da zu Wort kommen. Er hat im Grunde gesagt, im Staatsdienst wird niemand mehr entlassen und die Leute kriegen auch keine Lohnkürzung mehr. Das ist genau das Gegenteil dessen, was er noch vor ein paar Wochen mit unterschrieben hat. Man muss sich ja klar machen, dass sozusagen der gesamteuropäische Katastrophulos weitergeführt wird. Ja? Es sind genau die alten Parteien, die das Land an den Rand des Ruins geführt haben, genau die sollen jetzt eine große Koalition bilden. Ja? Der Herr Venizelos von der PASOK und der Herr Samaras von der Neodemokratia, das sind praktisch die alten Garden. Ja? Das ist die alte Nomenklatura, nichts anderes. Das sind Opportunisten bis zum geht nicht mehr. Samaras hat, als damals Papandreou die ersten Sparpakete akzeptiert hat und die Verhandlungen mit der EU, IWF und EZB aufgenommen hat, ja, da hat er gesagt, nein, das werden wir niemals mitmachen. Dann hat er brav unterschrieben, jetzt erzählt er genau das Gegenteil. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergehen soll. Also jeder, der sich über diesen Wahlsieger freut, der kennt den politischen Prozess in Griechenland nicht. Und es wird noch viel, viel schlimmer kommen. Und wenn es so weitergeht, ja, dann werden wir bei Gelegenheit dort die Drachme wiedersehen. Da mache ich mir wirklich Gedanken drüber. Denn die Grundlogik, wir haben ja da schon früher drüber gesprochen, über das, was in Griechenland vor sich geht. Die Grundlogik kann eben nicht funktionieren. Wenn ich dort auf die Einkommen einschränke, wenn die sinken, dann sind ja die privaten Schulden, die steigen dann ja relativ. Ergo sparen die Leute. Das heißt, die Privatpersonen versuchen zu sparen und die Unternehmen. Dadurch sinkt die Nachfrage weiter. Dadurch sinken die Einkommen weiter. Das ist ein Teufelskreis nach unten, den man schlicht und ergreifend in dieser Form nicht aufhalten kann. Damit bin ich nicht für die Wachstumsprogramme in der EU, die ja jetzt alles gleichzeitig sagen, Fiskalpakt plus eine riesen neue Investitionsoffensive, ja, am besten zum Nulltarif. Ich weiß nicht als Ökonom, wie das gehen soll. Also das ist eben diese Widersprüchlichkeit, diese opportunistisch sich von einem Tag zum anderen, sich dieses Weiterhangeln, das ist eben das Problem. Betrifft auch die deutsche Haltung. Frau Merkel sagt auf dem in Hessen beim CDU-Parteitag, ja, da sagt sie, die Länder, also zum Beispiel Irland und Portugal, sollen sich nicht am Nasenring durch die Manege führen lassen, von denen die frech sind und neu verhandeln wollen. Ein paar Stunden später erzählt Herr Westerwelle, kurz vor der Wahl, ja, man könnte mal überlegen, ob man da nicht ein bisschen großzügiger sein sollte. Ich meine, wo geht's lang? Wo ist Führung? Was ist die Richtung? Was ist die Linie? Wo soll's hinführen?
Das ist ja schwer, den Überblick zu behalten und das überhaupt zu verstehen, wie das System funktioniert. Also gehen wir mal davon aus, die Griechen steigen aus dem Euro und führen irgendwie die Drachme wieder ein. Wo ist denn da die Angst für den Euroraum, dass die anderen das dann auch machen und der Euro dann geschwächt wird? Oder wo liegen denn die Ängste vor so einem Ausstieg, vor so einem Exit der Griechen und der Rückkehr zu ihrer alten Währung?
Naja gut, die Angst ist, dass dann die berüchtigten Finanz- und Kapitalmärkte sagen, aha, die EU lässt es zu, dass die Konkursverschleppung nicht weitergeführt wird und dass ein Land wirklich hier den Offenbarungseid leistet. Und wenn das ein Land tut, warum nicht auch ein anderes? Und ich meine, wenn ich mir Herrn Samaras angucke, so unterschiedlich sehe ich ihn nicht zu Herrn Rajoy, der ja auch nur verschleppt und so tut, als wäre das alles gar nichts in Spanien. Und die Kapitalmärkte lachen ja über die 100 Milliarden, die der europäische Steuerzahler den Banken dort zuschießen darf. Ja? Die hatten vier Jahre Zeit, ihre Immobilienblase zu beheben, hat kein Mensch gemacht. Der Zapatero nicht, der Rajoy nicht, ja, als hätten die immer so ein bisschen, im Unterschied zu ihren Fußballspielern, als hätten die immer so eine kleine Valium-Tablette morgens eingenommen. Und die Kapitalmärkte sagen, dieses dumme Geschwätz interessiert uns nicht. Ja? Wir sehen hier fundamentale Ungleichgewichte und Korrekturbedarf und wenn der nicht angegangen wird, dann schlagen wir zu. Ja? Und dann verabschieden wir uns aus diesen Ländern. Und dann steigen die Zinsen der Staatsanleihen ins Unermessliche.
Dann haben wir genau das Problem und das wollen natürlich will die deutsche Regierung nicht, dass die Eurobonds und die Staatsanleihen, die deutschen, natürlich steigen. Das ist eine kurzfristige und vielleicht auch kurzsichtige Angst?
Nein, ich finde es ja, es ist ja komisch, dass jetzt kritische Ökonomen und marktliberale Ökonomen praktisch auf dem gleichen Dampfer sind.
Wieso?
Ja, weil sie beide sagen, es müssen Strukturreformen eigentlich gemacht werden und vor allem es darf diese Vergemeinschaftung der Risiken, das muss aufhören. Das geht so nicht, ja. Die Bundesrepublik hat bereits, es gibt bereits Skepsis, zum Beispiel PIMCO, ja, die sich also international auf unter anderem Staatsanleihen spezialisiert haben, die haben die deutschen Bundesanleihen schon aussortiert. Das heißt, wir sollten langsam, sollten wir mal aufpassen, ob nicht auch die Bonität dieses Landes in Gefahr gerät. Es ist ja das letzte Land, was noch stabil ist und ein AAA hat, ja. Die anderen können wir ja vergessen, Luxemburg und so, ja, die sind ja viel zu klein, um da und Finnland, um da ins Gewicht zu fallen. Also es geht langsam auch hier an die Substanz durch diese permanenten Fenderspiele und Gewährleistungen.
Das heißt, da kommen wir zurück zu dem Anfangspunkt, ist das Geld, sind die privaten Spareinlagen, das Geld der Deutschen tatsächlich sicher oder sagen Sie, das ist gar nicht so sicher?
Naja, im Moment stehen die Banken hier, sie wackeln nicht, so viele Privatbanken gibt es ja nur auch nicht mehr und die größeren sind ja nun auch schön aufgepäppelt worden, nicht zuletzt durch Steuergelder, wenn ich an die Commerzbank denke, ja. Es ist generell so, es gibt zwar ein EU-Gesetz, dass wir 100.000 Euro, dass die abgesichert sind. Ich würde nur gerne mal wissen, von wem. Auch von Herrn Tenhagen, der sich im Fernsehen so nett dazu geäußert hat, ja. Also von Finanztest, der Vorsitzende, der ansonsten sehr vernünftige Meinungen hat. Es ist so, es sind ja private Sicherungsfonds, ja, zum Beispiel der Privatbanken. Und wenn man fragt, wie viel Geld ist denn da eigentlich in dem Fonds drin, dann ist das scheinbar nicht so viel. Es ist irgendein nicht allzu hoher zweistelliger Milliardenbetrag. Die deutschen die Einlagen der Inländer hier sind aber so, ich schätze mal, 700, 800 Milliarden. Und ich würde gerne mal wissen, aus was das bezahlt werden sollte, wenn es hier ins Rutschen käme. Man bildet sich ein, das sei ein Rechtsanspruch, ist aber ein Irrtum. Es ist keiner, ja. Und wenn heute 10% der Bundesbürger zur Bank gehen und sagen, sie hätten doch gerne Bargeld, so wie die Griechen und Spanier das machen, also wenn 10% der Bevölkerung das auf einen Tick machen würden, dann müssen die sagen, sorry, haben wir leider nicht da.
Also hoffen wir, dass nicht so viele Leute den Didi Hallervorden spielen und ihr Geld sehen wollen. Soweit ist es in Deutschland noch nicht. Aber wir werden auch, denke ich mal, in Zukunft weiter darüber reden. Herr Peukert.
Ich gebe mal nur ein Beispiel. Ja. Die IKB zum Beispiel ist ja noch bekannt, weil sie pleite gegangen ist. Die IKB kann Anleihen platzieren für 15%. Das heißt, Finanzprofis wollen mindestens 15% Rendite darauf haben. Die IKB bietet gleichzeitig ein Tagesgeldkonto an, um beim Kleinanleger, der das nicht durchschaut, für 3% an Geld ranzukommen. So ist es eben. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel ausländische Banken hier beliebig anbieten können. Royal Bank of Scotland oder österreichische Banken oder türkische, hinter denen neuerdings teilweise merkwürdige russische Banken stehen. Ja, was passiert denn mit der Einlagensicherung? Werden diese Länder dann zahlen, wenn die Deutschen, die unheimlich viel Geld da anlegen, um über die Inflation keine Verluste zu erleben, werden die dann zahlen? Also Island ante portas und keiner macht was dagegen. Stattdessen beruhigen sich alle, ja, wir haben ja die Einlagensicherungsgarantie.
Das war der kritische Ökonom Professor Helge Peukert von der Universität Erfurt.